Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen beim Pottwart. Es ist Länderspielpause und die nutzen wir ja gerne, um mal ein bisschen dahin zu gucken, wo 96 sonst vielleicht nicht hinguckt oder 96 Fans nicht so. Wir haben heute zwei Gäste da, Bruno und ich. Und zwar sind das zwei Gäste, die eigentlich das erreicht haben, was Sportler sich vielleicht außer Fußballern sich wirklich wünschen. Was das Höchste ist, was man erreichen kann, nämlich sie haben beide eine olympische Medaille gewonnen. Und zwar die Bronzemedaille bei den Paralympischen Spielen jetzt im Rollstuhlbasketball. Basketball von Hannover United begrüßen wir heute. Bruno und ich begrüßen Jan Haller und Jan Sadler.
Hallo.
Hallo erstmal.
Ja, das sind die beiden Jans, hallo.
Genau.
Wir machen das so, ne, um das jetzt akustisch ein bisschen, ihr könnt ja nicht sehen, die beiden,
genau.
Wie wir hier sitzen. Den Jan Sadler nennen wir einfach Jan.
Hallo.
Und Haller hat gesagt, Haller ist ein toller Name, toller Nachname. Kennen wir alle noch, Helmut Haller,
genau.
Den alten Fußballer. Also wir werden Jan Haller dann Haller nennen.
Ist das so okay für dich?
Das passt wunderbar.
Okay. Das
ist ja mein Nachname.
Hervorragend.
Super.
Bevor wir über 96 reden, dazu kommen wir ja auch noch, erstmal natürlich zu euch. Ihr wart in Paris, ihr habt die Bronzemedaille gewonnen, ihr seid im Rathaus jetzt gewesen, habt euch ins Goldene Buch eingetragen, also die Stadt ist stolz auf euch. Tatsächlich erklärt doch mal oder erzählt doch mal ein bisschen eure Eindrücke, wie das war in Paris zu spielen. Waren da eher 20 Zuschauer oder ein paar mehr?
Also eher ein paar mehr. Also ich erinnere mich vor allem an das Spiel gegen die Franzosen, wo halt wirklich vor ausverkaufter Hütte gespielt wurde. Ich weiß nicht, 14.000 Zuschauer oder sowas in der
15, glaube ich.
15 sogar fast.
Ja.
Die haben natürlich Stimmung gemacht. Es war halt wirklich so, als würde ein Jet dort starten. Und da muss man halt echt sagen, das war bisher so eins der größten Erlebnisse, die wir, glaube ich, hatten.
Und ihr habt das Spiel sogar gewonnen.
Wir haben das Spiel sogar gewonnen. War ein echter Krimi bis in die letzten Sekunden. Und alles in allem, wenn man sich das so überlegt, jetzt auch im Vergleich zu den Jahren davor, hat man halt einfach gemerkt, da die gesamte Stadt brennt. Irgendwie für diesen Sport, das gesamte Land steht da irgendwie hinter und das ist natürlich was man nicht gewohnt ist, so in erster Linie. Jan hat schon ein paar andere Turniere mitgemacht, wo das vielleicht ein bisschen anders war, aber ich habe 2021 halt vor leeren Rängen in Tokio gespielt und da ist das natürlich ein Riesending.
Ja. Das wäre so meine Anschlussfrage, nämlich ihr seid nicht zum ersten Mal bei Paralympics dabei gewesen. Haller, du zum vierten Mal oder so?
Ja, genau.
Ja. Und Jan jetzt zum zweiten Mal.
Das zweite Mal, genau.
Beschreib doch mal diese Entwicklung, die Paralympics genommen haben, aus eurer Sicht.
Ne? Ja, also wenn man da wahrscheinlich so ein bisschen in die etwas jüngere Vergangenheit blickt, ich sag mal so Sydney 2000 oder Athen 2004, dann kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen mit dem, was da jetzt in Paris oder jetzt auch 2016 in Rio oder auch 2012 schon in London war. Da ist erstmal auffällig, dass deutlich mehr Zuschauer in den Hallen waren als noch in Athen oder in Sydney.
Mhm.
Und das fing, glaube ich, mit London so ein bisschen an. Ich glaube, London war wirklich so ein bisschen der Startschuss für was ganz Besonderes, also für die Paralympics, weil dann auch erstmals, glaube ich, auch diese TV-Zahlen in Europa so ein bisschen nach oben gingen. Ne? Also Zuschauerzahlen im Fernsehen, aber auch die Zeiten, die sich die Fernsehanstalten genommen haben und gesagt haben, ey, wir berichten jetzt nochmal mehr darüber, weil das hier vor Ort ist, wir schicken mehr Leute rüber. Und deswegen, also ich glaube, wenn man das mit den zwei Spielen Sydney-Athen vergleicht, was in den London, Rio und jetzt dann halt Tokio mal ausgeklammert, dann auch in Frankreich jetzt los war, in Paris, dann ist das definitiv, dann geht die Kurve ganz steil nach oben. Und wie Jan gerade schon gesagt hat, wir haben... Also auch, ja, das Frankreich-Spiel war geil, vor 15.000 da zu gewinnen, aber auch unser erstes Gruppenspiel war an einem Donnerstagvormittag um 10.30 Uhr und ich habe gedacht, oh, vielleicht sind 6.000, 7.000 vielleicht da, ein paar Schulklassen vielleicht und das Ding war ausverkauft.
Mhm.
Also das Spiel ging los, die Halle war rappelvoll, war eine unglaubliche Stimmung und es war Donnerstag 10.30 Uhr.
Mhm. Sag mir ein bisschen was zum Turnier. Es waren 8 Mannschaften im Turnier, da gab es klare Favoriten, das war nicht ihr, oder?
Nee, würde ich nicht sagen. Also wir hatten zwar insgeheim schon auf eine Medaille so ein bisschen geguckt, auch wenn wir es vielleicht vorher nicht groß formuliert hatten oder sowas, aber alles in allem muss man halt wirklich sagen, dass dieser Gang in diesem Jahr zu den Paralympics auch allein schon schwierig war, weil es das erste Mal halt, wie du schon meintest, 8 Mannschaften sind anstatt von 12. Und da mussten wir uns halt erstmal für ein Qualifikationsturnier qualifizieren. Dann mussten wir dieses Qualifikationsturnier halt auch noch so spielen, dass wir halt mitkommen. Da wurden dann nur 4 Mannschaften mitgenommen. 4 waren schon durch die Europameisterschaften, Asienmeisterschaften und sowas gesetzt. Und so kamen dann diese 8 Teams am Ende in Paris zustande. Und sich dafür zu qualifizieren, das war halt schon ein Riesenschritt in diesem Jahr. Mhm. Ne? Weil sonst waren wir immer relativ weit hinten, waren jetzt nicht unter den Top 4 oder sowas. Von daher mussten wir da schon lange und sehr hart für kämpfen. Ne?
Also eine gewonnene Bronzemedaille und nicht irgendwie eine verpasste Silber- oder sogar Goldmedaille.
Also ich würde so weit gehen, der größte Erfolg, den eine deutsche Herren-Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball seit 1992 erreicht hat. Also damals 1992 haben die deutschen Herren auch Bronze geholt, wurden danach auf Silber hochgestuft, weil es einen positiven Dopingfall bei einem der Teams gab, die Erster oder Zweiter waren. Ich weiß nicht genau bei welchem, aber da gab es dann offiziell Silber. Und seitdem hat es keine Herrenmannschaft mehr überhaupt in ein WM-Halbfinale geschafft. Mhm. Ja, also auf Weltniveau war das, was wir da getan haben jetzt in Paris, das Größte, was geschafft wurde seit 92.
Gibt es einen Effekt für den Behindertensport als solche, wenn da so viele Leute zugucken, wenn das auch übertragen wird? Also mittlerweile ist das ja auch, man kann es ja nicht nur im Fernsehen sehen, sondern man kann es sich ja auch im Internet angucken, ne? Also solche Sachen, da hat sich ja auch eine Menge getan. Bringt so eine total positiv besetzte Olympia-Einheit, will ich mal sagen, aus Olympia und Paralympics, was ja überall sehr, sehr gut angekommen ist, wahrscheinlich das Beste seit Sydney. Bringt das für euch und euren Sport was? Ihr spielt jetzt wieder hier in Hannover. Merkt ihr da so einen Push dann auch durch solche Paralympischen Spiele?
Also wir merken es jetzt halt, dass super viele Leute dann auf einmal so, ach ja, warte mal, du gehörst auch zu den Rollstuhlbasketballern. Ne? Also das sind teilweise Leute, die du am Fahrstuhl irgendwo triffst. Das sind teilweise Leute, die irgendwo in den Ämtern arbeiten und sowas, wo du echt so denkst, oh krass, die haben jetzt allmählich Wind von uns bekommen.
Ja.
Und das ist natürlich so eine Strahlkraft, die sich da jetzt entwickelt hat, die wir natürlich auch mit in den Verein nehmen wollen. Man muss auch dazu sagen, viele Vereine haben in den Corona-Jahren wirklich Schwierigkeiten gehabt, das Training zu bewerkstelligen, einfach weil nicht genug Leute da waren. Mhm. Und ich hoffe auch, dass jetzt kleinere Vereine jetzt wieder ein bisschen ranwachsen, dass auch einfach mehr Nachwuchs wiederkommt, dass man halt auch einfach selber wieder begeistert wird, da Sport zu treiben, egal auf was für einem Niveau erstmal.
Ja.
Und dass das natürlich dann uns eventuell auch in ein paar Jahren mal wieder ein paar Spieler in die Mannschaft spült.
Jetzt ist es ja so, vielleicht kennen viele von euch da draußen, die das jetzt hören, irgendwie diese Sportart noch nicht so gut. Jan, du bist gerade aus dem Rollstuhl aufgestanden, hast dich nochmal in den Stuhl gesetzt. Irgendwie, Haller, du sitzt im Rollstuhl. Es sind verschiedene Grade von Behinderungen, die beim Rollstuhlbasketball dabei sind. Ne? Erklär das mal kurz, wie das ist.
Ja, also du hast halt ein Klassifizierungssystem. Das geht von 1,0 Punkten bis 4,5 Punkten. Und jeder Spieler hat natürlich eine unterschiedliche Behinderung. Einige können eventuell gar nicht laufen, haben einen Autounfall gehabt, einen hohen Querschnitt. Andere haben eventuell eine Amputation. Da fehlt eventuell in Anführungszeichen nur der Fuß. Mhm. Und da bringt man natürlich ganz unterschiedliche Muskulaturen auch mit in den Sport. Also einige können sich gerade mal so im Rollstuhl halten, brauchen da die Hände für. Andere, die, weiß ich nicht, legen sich auf ein Rad rüber und klauen dir dann noch den Ball und solche Sachen. Mhm. Also alles in allem haben wir es da geschafft, ein System zu entwickeln, was halt die Mannschaften so ein bisschen ausgleicht. Das sind diese Klassifizierung, ne? 1,0, das ist so das Niedrigste, das sind die Menschen mit dem höchsten Querschnitt und ein 4,5-Punkt-Spieler beispielsweise, das wäre jemand, der eigentlich so gut wie keine Behinderung hat oder eine Minimalbehinderung.
Und die müssen in verschiedenen Mannschaften dann spielen?
Nee, am Ende rechnest du diese Punkte zusammen,
ja.
Du hast 5 Spieler auf dem Feld und die dürfen eine Maximalpunktzahl von 14 Punkten nicht überschreiten.
Mhm.
Also hast du zum Beispiel 2 Einpunktspieler, sehr stark eingeschränkte Menschen, dann einen 3-Punkt-Spieler, du hast es gerade angesprochen, ich kann kurze Strecken laufen, ich bin zum Beispiel ein 3,0-Punkte-Spieler und dann kannst du beispielsweise noch 2 Minimalbehinderte oder Nichtbehinderte aufs Feld stellen.
Ja.
Schwupps, hast du 14 Punkte, bist unter diesem Limit und hast halt auch einen Ausgleich in den Mannschaften.
Also theoretisch, wer nicht behindert ist und sich für Rollstuhlbasketball interessiert, kann das machen.
In Deutschland, in der Bundesliga können die Leute mitspielen.
Ja.
Bei den Paralympics ist das dann nochmal ein bisschen was anderes. Da sind wirklich nur Menschen zugelassen, die mindestens eine Minimalbehinderung haben.
Beschreib doch mal kurz das Leistungsniveau der Mannschaften in der Bundesliga. Ihr spielt erste Bundesliga hier in Deutschland. Da gibt's aber, glaube ich, deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mannschaften, oder?
Ja, definitiv. Also du hast in Deutschland, hast du mit dem RSV Lahn Dill aus Wetzlar, ist der aktuelle deutsche Meister und Rekordmeister, mein ehemaliger Verein, und den RSB Thuringia Bulls, die mittlerweile auch schon 5-mal deutsche Meister geworden sind in den letzten 10 Jahren, hast du immer so einen Zweikampf oben. Und dann kommen aber auch schon wir.
Das heißt, ihr klopft da oben an.
Wir wollen da ran langfristig und wir waren letztes Jahr auch nah dran, zumindest mal den Sprung ins Finale zu schaffen. Also wir haben jetzt im Mai erstmals auch ein Playoff-Halbfinale zumindest in der Serie mal ein Spiel gewonnen gegen den RSV Landil, haben die Serie ausgeglichen, haben dann Spiel 3, das ist eine Best-of-3-Serie, haben dann Spiel 3 leider verloren. Also wir waren quasi ein Sieg vom Finale entfernt, was jetzt wirklich nah dran ist. Von daher, du hast dann aber auch wirklich eine ausgeglichene Liga unter diesen beiden Teams, wo wahrscheinlich jetzt auch in der kommenden Saison 4, 5 Teams darum kämpfen, vielleicht sogar 6 Teams darum kämpfen, in die Top 4 dann zu kommen und in die Playoffs dann zu kommen und hinter Landil und Thüringen auf Platz 3 und 4 zu landen. Und da wollen wir natürlich auch in diesem Jahr wieder dazugehören.
Ja, aber im Gegensatz zu Hannover 96 hat es für euch, für United, schon zum internationalen Geschäft gereicht. Das heißt, ihr spielt auch oder ihr habt international gespielt, richtig?
Wir haben international gespielt und wir haben auch zwei europäische Titel in Folge jetzt geholt. Also wir haben 2023 haben wir den Eurocup 3 gewonnen. Das ist sozusagen der dritthöchste europäische Wettbewerb, vergleichbar mit der Conference League.
Okay.
Und dieses Jahr haben wir dann sozusagen das Pendant.
War doch in Frankreich
gerade. Ja, aber nur 2 Wochen. sozusagen die Europa League, wenn man es vergleicht mit dem Fußball, gewonnen. Da sind wir ein hochgegangen dann im Wettbewerb und haben dort auch direkt den Titel geholt. Also wir haben europäisch, sind wir wirklich, die letzten 2 Jahre haben wir wirklich sehr viele Spiele gewonnen und haben einfach auch 2 Titel geholt.
Damit man sich das mal vorstellen kann, erzählt doch mal, wie so eine Trainingswoche bei euch aussieht. Also ihr geht ja jetzt nicht einfach und fahrt zum Spiel und spielt dann einfach. Ihr trainiert recht viel, ne?
Erzähl mal. Also wenn ich das teilweise Leuten erzähle, dann denken die erstmal so, wie ihr trainiert 2-mal am Tag, teilweise 3-mal. Ja. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aber so eine typische Woche besteht halt aus 4-mal die Woche, also 4 Trainingseinheiten mit der Mannschaft, wo wir wirklich uns einspielen, 5 gegen 5 gehen. Und dann hast du halt noch, ja, je nachdem, in was für einer Phase auch gerade man ist, ob man nun in der, wie jetzt, im Winter ist, wo man halt ein bisschen mehr trainieren kann und noch nicht so wichtige Spiele hat, dann hat man 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining, dann gehst du noch 2 bis 3 Mal die Woche werfen. Also da kommen echt schon so, ja, 6, 7, 8, 9 Trainingseinheiten teilweise zusammen. Mhm. Das ist schon eine Menge. Und auch über den Sommer hinweg sind wir natürlich sehr viel mit der Nationalmannschaft unterwegs. Teilweise haben wir da dann auch, sind wir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr das erste Mal wirklich fast 4 Wochen am Stück unterwegs gewesen,
ja,
wo wir halt wirklich unglaublich viel Training haben. Und das ist mittlerweile halt wirklich ein professioneller Sport.
Da sind wir bei einem sehr guten Punkt, das würde mich interessieren. Das klingt alles nach Profisport. Ihr seid aber Amateure, oder?
Ja, also ich würde mich schon...
Zögern war zu lang. Da.
Ja, aber... Also naja, also Amateur würde ich mich jetzt nicht mehr nennen. Dafür ist es halt wirklich einfach mittlerweile zu professionell. Dafür sind wir einfach auf einem Niveau angekommen, was so, glaube ich, rein vom Trainingsaufwand her, ne, kannst du das nicht mehr als Amateursport bezeichnen.
Nee, okay.
Also ich persönlich bin beim e.V., bei Hannover United, angestellt und arbeite auch im Verein jeden Tag. Viele Stunden in vielen Bereichen, sei es Organisation von Schulprojekten, sei es Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, sei es einfach Trikots bestellen. Also Hauptaufgabe ist aber wirklich die Verantwortung für soziale Projekte und Schulprojekte. Aber natürlich gibt mir der Verein auch die Freiheiten, mein Training und mit allem, was Jan gerade schon erzählt hat, mit allem, was dazugehört, extra werfen, Krafttraining, Ausdauereinheiten, 4, 5 Mal Teamtraining die Woche. Mhm. Das gibt mir natürlich der Verein die Möglichkeit, das alles machen zu können. Mhm. Und von daher, wir sind jetzt vielleicht keine Profis im Sinne von, wir werden komplett wie Profis bezahlt vom Verein. Aber wir trainieren absolut unter Leistungssportbedingungen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, dass wir definitiv keine Amateure sind.
Okay. Der Begriff Amateur hat mich halt einfach gerade ein bisschen, da habe ich so gedacht, okay, da fühle ich mich nicht mit wohl, aber letztlich ist es halt jetzt nicht so, dass wir Unmengen an Kohle dadurch irgendwie scheffeln.
Man muss auch sagen, das könnt ihr jetzt nicht hören, ist ein Podcast, aber hier sitzen 2 extrem breitschultrige Männer, denen man auch nicht unbedingt...
Ja, und dann sitzen Haller und Jan noch da.
Ja. Ne? Das ist schon ein Level von Durchtrainiertheit. Da musste, glaube ich, auch schon ein paar Mal in der Woche trainieren, sonst sieht man einfach nicht so aus. Also da ist schon... Ich hab's mal einmal versucht, also jeder, der das noch nicht versucht hat, sollte das mal probieren. Erstens den Rollstuhl überhaupt in Bewegung zu kriegen und dann auch noch, ich habe selber nur ja 20 Jahre Basketball gespielt, ich habe mich so dermaßen stümperhaft angestellt, selbst beim Werfen habe ich mich stümperhaft angestellt, obwohl ich das ja eigentlich kann, aber ihr spielt ja, erklärt mal einmal kurz zum, im Gegensatz zum normalen Basketball, ihr spielt auch auf Körbe, das Feld ist gleich groß, ihr spielt auf ein Basketballfeld, der Korb hängt da, wo er immer hängt, ihr müsst also aus einer ganz anderen Entfernung sozusagen auf den Korb werfen, wie das stehende Menschen können.
Ich sag mal so, wer bei Hannover United in die Halle kommt und sich ein Spiel anschaut und zumindest ein Grundwissen hat zum Thema Basketball und vielleicht auch Basketball interessiert ist, der muss sich gar nicht umstellen. Also Spiel 5 gegen 5, Basketball auf demselben Feld, mit denselben Linien, die Dreierlinie ist genauso weit weg, die Freiwurflinie ist genauso weit weg, 4x10 Minuten, alles gleiche Regeln, komplett gleiche Regeln, außer dass es kein Doppeldribbling gibt. Das ist im Rollstuhl ein bisschen schwierig zu zu vergleichen dann. Aber
und auch bei euch ist es, es hieß ja früher immer mal, Basketball sei ein körperloses Spiel. Ich habe das gesehen, da gibt es Karambolagen ohne Ende. Also körperlos ist es nun wirklich nicht. Ne?
Also weder zugehen. Der Basketball noch der Rollstuhlbasketball sind in meinen Augen körperlos.
Richtig.
Also jeder, der behauptet, Basketball ist ein körperloser Sport, der hat, glaube ich, keine Ahnung, hat noch nie ein Basketballspiel gesehen.
Ja.
Es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen dadurch, dass es natürlich immer mal wieder so Fouls gibt, wo man sich denkt, hey, das war jetzt ein Foul, aber da geht's schon zur Sache und genauso ist es bei uns im Rollstuhlbasketball halt auch. Also wir haben ja das Sportgerät, den Sportrollstuhl, den wir dann nutzen und da knallt's natürlich.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, welchen Schub Rollstuhlbasketball durch die Paralympics bekommen könnte jetzt. Ne? Da wissen wir noch nicht genau, wie es ausgeht. Die Saison fängt ja demnächst erst an, hier in Deutschland. Und von daher würde mich interessieren, habt ihr profitiert von dem Fußgängerbasketball, von den Erfolgen, die wir gehabt haben, also von Dennis Schröder zum Beispiel, von solchen Figuren?
Das ist immer schwer messbar, ne? Also ich glaube, dass wir, also die Aufgabe des deutschen Rollstuhlbasketballs muss es meiner Meinung nach sein, näher an den DBB heranzukommen und gemeinsam Dinge voranzubringen. Also gerade der DBB ist ja auch dabei, jetzt glaube ich 2025 oder 26, lass mich nicht lügen, ist ja auch die die EM oder WM der Frauen in Berlin. Und dann die 3x3 Frauen haben ja auch Gold geholt jetzt. Richtig. in Paris. Und dann haben wir jetzt als Rollstuhlbasketballer Bronze geholt. Also ich glaube, auch der DBB hat wahrscheinlich auch ein Interesse daran, die Rollstuhlbasketballer so ein bisschen mit reinzunehmen. Und natürlich können wir dann davon profitieren. Und wenn, keine Ahnung, wenn Dennis Schröder weiß, wer ein Jan Sadler ist oder ich oder keine Ahnung wer, dann hilft das dem Rollstuhlbasketball natürlich weiter. Klar, aber ich weiß nicht, ob wir da aktuell schon so weit sind. Aber das ist definitiv eine Aufgabe, die der Rollstuhlbasketball auch hat in den nächsten Jahren.
Als kleine Anekdote dazu, wir hatten jetzt in diesem Sommer das erste Mal wirklich einen Sponsoring-Termin mit auch dem DBB, also was ich halt eine unglaubliche Wertschätzung fand, dass sie halt auch gemerkt haben, okay, hey, wir sind halt nicht die einzigen Basketballer jetzt in Paris mit dabei. Und das ist halt einfach super, dass dann so ein bisschen, wenn es auch nur so Kleinigkeiten sind, ne, Halla, du warst ja damit da, hattest dort irgendwie einen Tag verbracht mit den ganzen Stars und das ist halt sowas, was einfach, ja, so kleine Schritte in die richtige Richtung sind, glaube ich.
Vielleicht hat 3x3 ja auch so ein bisschen den Blick geweitet. Ne? Das war ja eine sehr prominente Goldmedaille, die da in Paris gewonnen wurde. Und ich glaube, die Sportart kannte man auch nicht unbedingt, wenn man nicht sowieso auf Basketball guckt. Also mir war es zum Beispiel neu, ich kannte es nicht.
War ja auch zum allerersten Mal überhaupt olympisch.
Genau, aber ich kannte es auch, wie gesagt, vorher nicht irgendwie auf einer nationalen Ebene oder so.
Ja, ich glaube, dass 3x3 durchaus Potenzial hat. Und einfach durch, also gerade für Leute, die sich mit Basketball vielleicht nicht so auskennen oder auch nicht die Geduld aufbringen, anderthalb Stunden sich ein Basketballspiel anzugucken. 3x3 ist ein Spiel, dauert 10 Minuten mit gestoppter Zeit. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der irgendwie da ein bisschen sagt, ich will einfach mal kurz entertained werden. Gerade bei Olympia ist das, glaube ich, ganz cool zum Reingucken.
Ja. Und es hat den großen Vorteil, du kannst in den meisten Stadtteilen irgendwo, wo Basketballkörbe hängen, hängt ja oft einer. Das kannst du da eben spielen, ne? Du kannst eben auf einen Korb, kannst du das, wenn du 6 Leute hast, kannst du prima spielen, kannst ja auch mit 4 spielen, das ist ja kein Problem. Du brauchst eben kein ganzes Feld dazu, sondern ein Korb reicht eigentlich, um diese Sportart zu betreiben. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Erfolge, wir reden über euer Training, wir reden über profihafte Bedingungen und unter denen ihr trainiert, ne? Umso absurder ist ja das, was, ihr habt das nun ja mit Sicherheit auch mitgeschnitten, irgendwie dieser Comedian Luke Mockridge da in seinem Podcast da irgendwie rausgelassen hat, da irgendwie, indem er sich wirklich extrem lustig gemacht hat über die Paralympics. Habt ihr das mitgekriegt? Habt ihr eine Meinung dazu? Wollt ihr darüber reden oder sagt ihr, das interessiert uns nicht, was für ein Idiot? Wie seid ihr da unterwegs?
Hui, ist natürlich irgendwie ein Riesenfettnäpfchen, wo er da reingetreten ist. Und da hätte er auch gut und gerne einfach drumherum gehen können. Also der hat ja wirklich Anlauf geholt und ist reingesprungen.
Ja.
Das Timing war ja auch unglaublich schlecht gemacht. Also so eine Woche gefühlt vor einem Paralympic sowas rauszuhauen, ist halt einfach saudumm, muss man halt ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wenn, also zumindest sowas auch in der Öffentlichkeit zu sagen, das geht halt mal gar nicht. Wir wissen, dass sich super viele Athleten da positioniert haben, sowohl aus dem Parasport als auch aus dem Able-Bodied-Sport, ja, wie wir dann immer sagen. Mhm. Und ich denke mal, das ist auch das richtige Zeichen, dass man halt gesagt hat, hey, bis zu einem gewissen Punkt, wir machen vielen Spaß mit. Aber da wurde das schon eine Grenze überschritten. Ja, und das muss halt nicht sein. Mhm. Also ich denke mal, wir sind da alle auch bei uns im Behindertensport eigentlich sehr schmerzfrei. Machen da auch immer wieder mal irgendwie einen Schabernack mit, auch unter uns, ganz klar. Das ist halt auch das Gute, wenn du da einfach drüber stehst, ist das gar nicht verkehrt. Also das Leben mit Humor nehmen, da bin ich immer dabei.
Ja.
Aber der Typ, der wurde ja schon angezählt. Also ja, das ist jetzt nicht so, dass der da irgendwie sich den ersten Strike geleistet hat, sondern schon endlich den zweiten oder dritten.
Ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, er macht das tatsächlich absichtlich. Er provoziert, um da eine Öffentlichkeit wieder herzustellen und dann im Mittelpunkt zu stehen.
Das ist so, aber das ist dann Gefühl, wirklich, dass, dann pfeifst du aus dem letzten Loch, ne?
Wenn ja, aber der ist, soweit ich weiß, gerade auf Tour gewesen und dann kam das Ding. Ne?
Ja.
Das heißt, das sah für mich so ein bisschen so aus wie: Ich habe noch Tickets übrig, ne? Kauf mich.
Ja, lass uns über was anderes reden.
Ja, über Entertainment. Halle hat gesagt Entertainment, da ging es um 3x3, das ist ein geiles Entertainment und
ja,
so. Und da dachte ich ja, wir gucken jetzt nämlich gerade hier, wir sind hier beim Landessportbund und gucken auf das Stadion da drüben. Da spielt Hannover 96 ab und zu, ne?
Aber du redest doch über Entertainment und dann 96.
Genau, und da, als Haller Entertainment sagte, dachte ich, da drüben findet häufig genau das Gegenteil statt. Ihr beide wart jetzt jüngst beim Spiel der Roten gegen Nürnberg.
Und zwar eingeladen durch Continental, glaube ich, ne? Ihr wart Gäste von Continental, auch das ja eine Anerkennung eigentlich.
Genau, ne? Also wir haben jetzt schon über mehrere Jahre hinweg ja in gewissen Weisen Partnerschaften mit Conti, das ist ganz cool. Mhm. Also ich weiß, früher haben wir zum Beispiel die ersten Projektstühle hier, die für einen Behindertensportverband angeschafft wurden, mhm, für Schulprojekte, wo wir dann auch einfach mal Leute reinsetzen können in die Stühle, sei es nun an Schulprojekten, sei es nun an Unis, Physiotherapeuten und, einfach mal um so diesen über den Tellerrand hinauszublicken. Und da hat Conti halt eine Menge mit geholfen. Mhm. Teilweise hatten wir auch mal die Bereifung von denen ausprobiert und so weiter, mhm, und so fort. Und jetzt diese Anerkennung hier war natürlich super.
Ganz kurz, was kostet so ein Stuhl? Also so ein Profistuhl, den
ihr habt? Was schätzt du denn? Oh, gib mal ein Angebot, ganz schnell.
3.000.
Ja, dafür kriegst du den vielleicht ohne Räder und dann ist es auch gar, okay, nicht mal so ein gutes. Ja, also sagen wir mal so, ich glaube jetzt die aktuellen, so die wirklichen Top-Stühle, da bist du halt irgendwie sowas bei 8.500-9.000 Euro, je nachdem auch, was für eine Ausstattung du brauchst. Du kriegst natürlich auch billigere Stühle für andere Anlässe, aber wenn du halt wirklich auf diesem hohen Niveau spielen willst, dann musst du halt auch Geld in der Hand nehmen. Da haben wir Gott sei Dank nicht immer Sponsoren dabei, aber mhm, es ist halt, ja, einfach ein Sportgerät in dem Fall, ja, und dann halt auch noch ein speziell ausgemessen.
Sagt einmal, wie sehr er sich von einem normalen Rollstuhl unterscheidet, von einem Straßenrollstuhl?
Naja, also das ist so, als würdest du jetzt irgendwie so ein Traktor mit einem Lamborghini vergleichen. So, also keinen, der irgendwie ein Trecker ist. Mhm. Also du hast halt wirklich große Unterschiede. Die Räder sind halt schräg, du hast Stützräder, du hast Gurte, einfach, dass du den Stuhl so gut wie möglich auch lenken kannst.
Ja.
Es ist halt wirklich nicht so, dass das, dass man sich diese Krankenhausrollstühle da vorstellen kann. Und selbst unsere Alltagsrollstühle, da denken schon viele, das sind doch jetzt die Sportstühle. Und nee, das sind einfach nur die Aktivrollstühle, mhm, die wir haben. Also, mhm, da sind himmelweite Unterschiede. Muss man sich einfach mal anschauen.
Ja, also kurz gesagt, ein Alltagsrollstuhl, in dem wir jetzt hier auch gerade mit euch sitzen, die sind halt darauf ausgelegt, im Alltag möglichst leicht alles zu haben, ne, dass man überall drüber kommt, dass man kompakt, irgendwie ist der Stuhl kompakt gebaut, dass es keine Türen gibt, die zu schmal sind oder so. Und der Sportrollstuhl ist halt einfach so gebaut, dass er das bestmögliche Leistung auf dem Feld dann möglich ist, auf einem, ja, glatten, ebenen Hallenboden, und da. Ja, wie gesagt, einfach mal in die Halle kommen, selber, ja, sich das anschauen.
Versprochen, versprochen.
Nürnberg, ihr wart beim Spiel, habt euch das angeguckt, 96 gegen Nürnberg, das Heimspiel hier. Ich habe gehört im Vorgespräch, einer von euch beiden fand es langweilig. Jan, du?
Also langweilig, das fand ich vorhin ein bisschen gemein, dass mir das ins Wort gelegt wurde, in den Mund gelegt wurde. Also man muss halt sagen, ich bin in meinem ganzen Leben jetzt dreimal im Stadion gewesen, und ich habe halt wirklich lange auch hier direkt an der Akademie des Sports gewohnt. Also noch näher kann man gar nicht dran sein, man ist quasi im Auge des Sturms. Und trotzdem muss man halt sagen, jedes Mal, also Jan Haller hat mich jetzt auch vor 2 Jahren, glaube ich, das eine Mal mitgenommen, das sind halt echt Tage, wo man sich dann doch einigermaßen mit dem Fußball wieder anfreunden kann.
Okay.
Einfach von der Stimmung her. Ne? Also es ist ein geselliges Event. Ich finde es super, was die Fanszene da veranstaltet. Das ist halt sowas, wo ich dann denke, ja, das ist halt einfach Leidenschaft für den Sport und das teilen wir dann. Und so eine Einladung folgt man dann natürlich auch super gerne. Und das war halt alles in allem auch wirklich ein echt schöner Tag.
Ohne Scheiß. Also es war schön sonnig und wir haben uns im Vorfeld schon mal unterhalten, Uwe und ich, so bis zur 78. Minute ungefähr, das war, als dann der Elfmeterpfiff ertönte, war es doch ein bisschen öd, oder, Haller?
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, also es war schon ein bisschen harte Kost, aber es ist halt zweite Liga, ne? So, und so ein Spiel musste dann trotzdem irgendwie ziehen, das haben sie geschafft.
Ja,
von jetzt, daher, ja.
Genau. Jetzt muss man sagen, ihr beide seid ganz unterschiedlich groß geworden, was den Fußball angeht, Hannover 96 angeht. Haller, du bist echter Fan, du guckst schon seit vielen Jahren drauf. Jan, du eher nicht. Wie gesagt, du bist jetzt mitgegangen und so, war okay, ne? Erzähl doch mal, Haller, wie bist du dazu gekommen, wie bist du 96-Fan geworden?
Ganz klassisch, ich habe es ja im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angedeutet, also ganz klassisch, mein Papa hat mich einfach mit in den Stadion genommen, 94 oder 95, ich kann mich leider nicht genau an das allererste Spiel erinnern, dann auch mal beim Training gewesen, dann wurde mir mal von dem damaligen Kapitän Roger Prinzen mal die Kabine gezeigt, da war Rolf Schafstall, glaube ich, Trainer und so ein bisschen bin ich dann dazugekommen und so richtig Fan bin ich halt geworden, Mitte der 90er nach dem Abstieg, als dann die ersten zwei Saisons Regionalliga für mich als Fan dann anstanden. Mhm. Und wenn du in der Zeit Fan von einem Verein wirst, dann kriegst du es nicht mehr raus. Dann
springst du auch nicht mehr ab.
Dann springst du nicht mehr ab.
Wenn es dann abgeht in die zweite Liga und später dann ja auch in die erste und dann danach sogar noch in den Europacup.
Genau.
Du hast gesagt, das erste Aufstiegsspiel von der dritten in die zweite gegen Cottbus, das ist dir richtig nahe gegangen, ne?
Das habe ich eben ja auch schon mal kurz angedeutet. Wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie ich so Fan geworden bin. Und das ist mir halt noch so präsent, weil ich damals, da war ich 9 Jahre alt und ich war beim Hinspiel, war mal im Stadion und es war ja 0-0 und das Rückspiel ist dann ja 3-1 verloren gegangen gegen Cottbus und dann ist ja Flutlicht ausgefallen und das fand ich alles so unfair und da habe ich auf dem Sofa gesessen und geheult.
Oi,
und, ja. Aber dann ein Jahr drauf war ich dann gegen TB Berlin auch im Stadion im Rückspiel
ja.
Und stand dann direkt an der Bande unten, wo die Rollifahrer ja damals immer noch standen mit meinem Papa und da haben wir dann gesehen, wie Sievers beide Elfmeter hält und der Aufstieg dann in die zweite Liga endlich da war, da war dann alles wieder
okay. Alles wieder gut, ja.
Okay. Jan, was ist bei dir fußballmäßig schiefgelaufen? Wo bist du falsch abgebogen? Oder wo ist der Fußball falsch abgebogen?
Ich glaube halt generell komme ich aus einem Haushalt, aus einer Familie, die nicht so sportaffin ist. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass wir alle übergewichtig sind oder sowas, aber es ist zumindest so, dass halt Sport dann irgendwie immer eine untergeordnete Rolle hatte. Ich bin dann damals mit 7 oder 8 das erste Mal im Stadion gewesen. Mhm. Ich hatte damals noch einen Zivildienstleistenden, der mir halt in der Schule mitgeholfen hat und sowas.
Ja.
Und der hat irgendwann gesagt, ey, hier komm, wir machen das einfach mal. Wir gehen jetzt mal ins Stadion. Und für die Erfahrung bin ich auch immer noch dankbar, weil es halt einfach so dieses Stadion-Flair und all sowas, das hat mich halt schon immer irgendwie mit fasziniert. Ich hatte es eben ja auch schon mal gesagt, so was die Fanszene angeht. Ich gehe super gerne auf Konzerte oder auf Festivals und sowas. Und da muss ich halt wirklich sagen, das ist dann schon nur dass halt Fußballspielen noch dazu. Ne? Also,
ja.
Aber das
okay, war damals so ein leider so ein bisschen.
Bei euch in der Familie wird wahrscheinlich nur über Basketball gesprochen, denn du bist ja mit einer auch sehr, sehr erfolgreichen Basketballerin verlobt. Die Vanessa, die jetzt auch ausgezeichnet worden ist, die hat sogar eine Goldmedaille geholt in 2016 in Rio. Ne? Wird bei euch nur über Basketball geredet oder kommen auch mal andere Sportarten vor?
Auch also jetzt zuletzt wurde halt schon vermehrt einfach auch durch Paralympics und sowas über Basketball geredet, aber Vanessa war beispielsweise auch vor 2 Jahren mit im Stadion. Die hat das sehr, sehr genossen. Also es war ein verregneter, weiß ich nicht, Sonntag oder sowas.
Da gab es noch Restriktionen aufgrund von Corona, was Publikum, was Zuschauerzahlen anging. Und das war ein regnerischer Mittwochabend, DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf, wo wir auch gewonnen haben.
Ja, gut, so, danke für die
war
Zusammenfassung.
Aber das war nicht dieses 5 zu sonst was, ne?
Nee, das war, glaube ich, 3 oder 2-0 oder so.
Oder sowas. Ja.
Also auf jeden Fall, hin und wieder reden wir mal über andere Sportarten, aber überwiegend ist es dann halt wirklich, wenn wir über Football reden, sie ist Amerikanerin,
ja.
Dann eventuell doch eher mal über den amerikanischen Football.
Spielt aber für United und spielt auch für die die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile.
Ja, hat für Hannover United gespielt, schraubt ihre Karriere jetzt so ein bisschen runter nach Paris und ist aber dennoch immer hier noch am Olympiastützpunkt mit dabei, ist Ernährungsberaterin und so weiter und so fort.
Halle, was läuft bei Hannover 96 falsch? Warum spielen die in der zweiten Liga und nicht in der ersten?
Ja, ich glaube, so viel falsch läuft gar nicht im Moment. Also wenn ich mir die erste Bundesliga so angucke, was dort an Vereinen spielt, bin ich eigentlich ganz froh, dass sie in der zweiten Liga spielen, weil du hast, ich war jetzt dieses Jahr bei fast jedem Heimspiel und ich war gegen HSV da, da war die Hütte voll, Flutlicht, 6.000 Gästefans, dann spielst du gegen Lautern, da sind 4.000 Lauterer hier, dann spielst du gegen Nürnberg, also du hast ja da Vereine in der zweiten Liga, das ist ja einfach nur geil.
Und alles gewonnen zu Hause, ne?
Und du gewinnst öfter in der zweiten Liga. Ja, Nein, also was falsch läuft, ich glaube, das ist aktuell vielleicht so ein bisschen die falsche Frage, weil die sind ja ganz gut reingekommen in die Saison.
Das stimmt.
Und ich glaube auch, dass jemand wie Markus Mann als Manager einfach super viele wichtige Dinge in der Vergangenheit gemacht hat, die jetzt auch so langsam Früchte tragen. Und ich habe letztens erst wieder darüber nachgedacht, wann eigentlich der letzte Trainer war, der in seine dritte Saison bei 96 gehen konnte. Ne?
Das ist schon lange her.
Ich wusste gerade gar nicht, wer es ist.
Slomka,
ne? Ja, und das war halt schon, und der ist zweimal in den Europacup gekommen. Ja. Und das seitdem gab es das nicht mehr. Das heißt, es spricht ja auch für Stefan Leitl, dass er scheinbar ein bisschen was auch gut macht. Ne? Ja. Und von daher, ich glaube, aktuell ist eigentlich eine ganz gute Phase.
Hast du einen Lieblingsspieler im Kader im Moment, wo du sagst...
Super. Also meine Lieblingsspieler waren eigentlich, also ich habe im Fußball wenig Lieblingsspieler, weil ich den Sport selber ja nie ausgeübt habe. Das heißt, es gibt eher so viele aus der NBA oder so Basketballer, die ich irgendwie bewundere, wo ich sage, oh, die finde ich geil, die zocken geil. Im Fußball steht eigentlich für mich immer der Verein im Vordergrund. Mhm. Aber wenn ich jetzt welche nennen müsste, dann waren es für mich in meiner Kindheit, war es definitiv Jörg Sievers. Mhm. Dann definitiv Robert Enke, den glaube ich jeder in Hannover noch liebt.
Ja.
Und dann jetzt in der jüngeren Vergangenheit war es Lars Stindl. Einfach Jungs, die sich immer mit dem Verein identifiziert haben, die den Verein gelebt haben und die halt mehr waren für mich auch als einfach nur irgendwelche Fußballer, die den Ball schießen.
Das wollte ich gerade sagen. Das sind ja alles Leute, die zwar auf dem Platz auch ihre Leistung gebracht haben, aber die vor allen Dingen auch neben dem Platz funktioniert haben. Das heißt, Stindl ist für mich so einer, der hat die Mannschaft zusammengehalten. Ne? Solange er hier war, funktionierte das halbwegs. Und als er dann ging, war auch einigermaßen schnell klar, das wird nicht reichen. Ne?
Und der ist ja dann auch in Gladbach relativ schnell Kapitän geworden und Publikumsliebling. Den haben sie ja auch groß verabschiedet jetzt.
Ja.
Und dann auch zum Ende der Karriere nochmal zum KSC gegangen, was ja auch nochmal zeigt, was er für ein Typ ist. Und von daher sind so eher so die Spieler, die Charaktere, mit denen ich mich so irgendwie identifizieren konnte. Jetzt aus der aktuellen Mannschaft. Ich fand Derek Köhn richtig geil. Spielt leider in Bremen jetzt, falscher Verein. und ansonsten finde ich natürlich... So ein Nicolò Tresoldi, der macht schon Spaß. Würde mir jetzt mal wünschen, dass nochmal der Knoten nochmal so richtig platzt und der vielleicht auch mal 10-12 Tore mal schießen kann diese Saison. Dann würde er wahrscheinlich nicht mehr lange hier spielen, aber das ist wahrscheinlich also auch einfach ein grundsympathischer Kerl. Noch nie mit dem gesprochen, aber guter Junge, glaube ich so.
Jan, dir brauchen wir die Frage wahrscheinlich nicht zu stellen.
Also ich höre euch immer wieder mal bei Haller nach, wenn ich mal so irgendwie ein bisschen was über Fußball wissen will und sowas, vor allem was hier so bei Hannover 96 abgeht. Und so bei den letzten Jahren war es zumindest immer, was Ron-Robert Zieler so gemacht hat, immer ganz spannend. Also ich hatte gehört, der war eine Zeit lang weg, ist dann auch wieder nach Hannover zurückgekommen, was ihn für mich halt sehr sympathisch gemacht hat, weil ich hier in Hannover auch einfach mit einem Verein wirklich lange irgendwie durch schwere Zeiten und sowas gegangen bin und fand das dann halt einfach super, dass man halt auch einfach so seine Heimatstadt eventuell auch so ein bisschen seinen Heimatverein eventuell wiederfindet. Ne?
Wir machen was, das machen wir mit euch auch, das machen wir immer zum Abschluss. Ihr müsst das Spiel tippen, das nächste Spiel ist gegen Schalke.
Oh.
Das müsst ihr,
Verein meines Bruders.
Auch du musst das tippen,
Jan. Ist das so? Ja, ist bei mir übrigens ganz genauso. Ja,
stimmt.
Schalke ist der Verein meines Bruders.
Ja, und deswegen habe ich auch Sympathien für Schalke. Also ich will auf gar keinen Fall, dass die absteigen.
Haller, du bist mein Mann.
Ja.
Genau, und dann müsst ihr noch euer nächstes Spiel ankündigen, aber erstmal zu den wichtigen Sachen. Wie geht's aus? Heimspiel gegen Schalke.
Die beiden Gäste oder?
Erstmal die beiden Gäste, natürlich.
Also ich würde einfach nur das kopieren, was du jetzt sagst. Lass mich mal kurz zuerst.
Nee, das geht nicht, du musst das anders sagen.
Deswegen, also, aber dann lass mich doch mal zuerst, weil sonst...
Dann mach du zuerst.
Ja.
Mach du
also, zuerst. Ich würde sagen, weil sie im Moment so heimstark sind, sage ich 2-1 gewinnen.
Jan tippt 2-1.
Stark. Ja. Stark. Sehr stark. Weil wir im Moment so heimstark sind und Schalke nicht so gut ist, leider, auch wenn ich es ihnen wirklich wünschen würde, dass sie wieder auf die Beine kommen, weil es für mich auch ein geiler Verein ist, hoffe ich oder denke ich, dass wir 3-1 gewinnen.
Okay.
Bruno?
Entschuldigung, hör jetzt bitte weg, Bruder. 3-0 für Hannover.
Ja, ich tippe 4-2. Ordentlich was los. Und Trisoldi schießt 2 Tore. Dann haben wir das auch.
Passt. Und die beiden Gegentore kommen von?
Die kommen Eigentore. Beides Eigentore von Neumann mit dem Hinterkopf. Sag ich immer.
Sagst du immer, ne?
Ja, sag ich immer. Okay, so. Und jetzt habt ihr noch einen Tipp für Leute, die sich unbedingt mal Rollstuhl Basketball angucken wollen oder die es vielleicht auch schon kennen. Euer nächstes Heimspiel.
Genau, also 96 spielt gegen Schalke am Samstag um 13 Uhr.
Genau.
Dann kann man sich danach mal kurz irgendwo aufwärmen und dann kommt man gerne um 18 Uhr in die Sporthalle der Sophienschule im Zooviertel in der Löhrstraße und schaut sich das nächste Heimspiel eines hannoverschen Bundesligisten an. Hannover United trifft mit Jan und mir zusammen und unseren Teamkollegen auf die Rhinos aus Wiesbaden, letztjähriges, also 2 Playoff-Teilnehmer der letzten Saison, mhm, und das wird auch ein Knallerspiel.
Und ihr gewinnt das oder wie würdet ihr eure Chancen einschätzen?
Letzte Saison haben wir beide Spiele verloren gegen Wiesbaden.
Okay, da gibt's knapp. Da gibt's was gut zu machen.
Wir haben definitiv was gut zu machen. Wir sind so ein bisschen im Umbruch dieses Jahr, von daher wage ich da keine Prognose.
Ich glaube halt, dass wir da im Moment einfach so Step by Step gucken. Jetzt, mhm, sind es noch alles Bundesligaspiele. Mal gucken, was dann in den Playoffs so abgeht.
Das, da merkt man doch, dass ihr Profis seid. Ne? Die Antworten sind schon
zu Floskeln.
Ja. Von Spiel zu Spiel. Ne?
Ja, das sieht so aus wie abgelesen. Ne? Ja.
Also jeder, der in die Halle kommt, kann sich darauf verlassen, dass wir uns einen Arsch aufreißen werden für die Stadt.
Gibt lecker Kaffeekuchen.
Ja, auch das noch. Also 18 Uhr am 19. Ne, ist das?
Richtig.
19. 18 Uhr, Sophienschule, Löhrstraße. Heißes Spiel und hoffentlich mit gutem Ausgang für United. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt heute.
Danke.
Dass ihr hier zu Gast seid und ihr müsst jetzt einfach zum Training.
Ja.
Genau. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Jo.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.